ruft die Mutter aus der Küche ihrer 18-jährigen Tochter zu: Feuer schon mal den Ofen an. Brummte Reaktion aus dem Wohnzimmer zu hören: Ofen vor, noch ein Tor. Die Mutter in der Küche: Nein, du sollst den Ofen anmachen. Darauf die Tochter aus dem Wohnzimmer: Na Ofen, schon was vor heute Abend. Manchmal braucht's gegenüber den Öfen dieser Welt genau diese Haltung des Humors, des Spotts und der Gelassenheit. Die Fortsetzung unserer Daniel-Serie zeigt uns genau das, heute zutiefst alltagstauglich und auch geistlich. Thema unserer Serie letzte Woche gestartet, unerschütterlich, mit Daniel, Glauben, Leben. Und jetzt im September Teil 1 an diesen 4 Sonntagen unserer Serie Christsein in einer säkularen Gesellschaft, ausgehend von Daniel 1 bis 7. Und dann im November Teil 2 Endzeit, was wir biblisch verantwortet sagen können, was uns aus biblischer Sicht erwartet. Letztes Mal haben wir miteinander festgehalten, der Aufbau der ersten 7 Kapitel ist spannend und der ist dann auch leitend für die Themen jetzt dieser Sonntag im September. Wenn immer 2 Kapitel einander zugeordnet sind, parallel Kapitel 2 und 7, Daniel 2, also diese Statue, von der Nebukadnezar träumt, 4 Weltreiche. Daniel 7 in Form von 4 Tieren, wieder die Weltreiche dargestellt werden und der kommende Jesus Christus als Menschensohn. Dazwischen ein erster innerer Kreis nach diesem äußeren Kreis, Kapitel 3 und 6, heute der Fokus auf im Kapitel 3 die Freunde im brennenden Ofen und Kapitel 6 Daniel selber in der Löwengrube, thematisch aufeinander bezogen. Und der innerste Kreis, Kapitel 4 und Kapitel 5, nächste Woche unter dem Thema Gewicht, der Blick auf Nebukadnezar, seine Überheblichkeit, die Gericht zur Folge hat, und Kapitel 5 Belshazzars Überheblichkeit, mit ebenfalls wieder Gottes Gericht. Daniel 1, letzte Woche die Überschrift, Leitthema: Es braucht Herzensentscheidungen. Und so gehen wir jetzt hinein in Daniel 3 und 6, heute unter der Überschrift Anbetung. Ich lese uns Daniel 3 in Auszügen, jene berühmte Begebenheit von den 3 Freunden Daniels im Feuerofen. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Dann ließ er die Würdenträger holen. Ihr sollt niederfallen, sobald die Instrumente zusammen erklingen. Dann sollt ihr das goldene Standbild anbeten. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, wird noch im selben Augenblick in einen brennenden Ofen geworfen. Und die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Einige babylonische Männer gingen hin zum König und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Juden. Da sind diese jüdischen Männer, die du beauftragt hast, die Provinz Babylonien zu verwalten, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer achten dich nicht, König, sie verehren deinen Gott nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig. Wenn ihr das Standbild nicht anbetet, werdet ihr noch im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Gewalt retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego sagten zu König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig. Er befahl, den Ofen anzuheizen. Man sollte ihn 7-mal heißer machen, als man es für gewöhnlich tat. Dann befahl er den kräftigsten Männern seiner Armee, sie sollten die 3 Männer in den brennenden Ofen werfen. Weil der Befehl des Königs sehr streng war, war der Ofen ungewöhnlich heiß. Die Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Die 3 Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt in den brennenden Ofen. König Nebukadnezar erschrak. Haben wir nicht 3 Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Ich sehe aber 4 Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Sie sind nicht verwundet, der 4. sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Nebukadnezar trat an die Tür des brennenden Ofens und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hierher. Und Schadrach, Meschach und Abednego gingen aus dem Feuer heraus. Nebukadnezar sagte: Gepriesen sei der Herr, sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat einen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Sie haben ihm vertraut und sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen. Sie beten nur ihren Gott an. Darum erteile ich diesen Befehl für die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der über den Gott lästert, den Schadrach, Meschach und Abednego anbeten, soll in Stücke gerissen werden. Sein Haus soll zu einem Schutthaufen werden, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten kann. Soweit Daniel 3. Bevor wir uns ein paar Dinge genauer anschauen, entdecken wir zuerst die Parallele zu Daniel 6. In Daniel 3 kommen Menschen in Bedrängnis, weil sie sich weigern, die Götter dieser Welt anzubeten. In Daniel 6 ist es genau umgekehrt. Als rund 80-jähriger Mann muss Daniel weshalb in die Löwengrube? Weil er Gott anbetet. Zitat Daniel 6, Vers 14. Wir müssen dir etwas über Daniel sagen, der zu den Gefangenen aus Juda gehört. Er achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast. Dreimal täglich verrichtet er sein Gebet. In Daniel 3 werden Menschen verklagt, weil sie die Götter dieser Welt nicht anbeten. Und in Daniel 6 umgekehrt dafür, dass sie nicht aufhören, Gott anzubeten. Und deutlich wird in diesen beiden Kapiteln: an unserer Anbetung entscheidet sich alles. Und das nicht erst, wenn sie per Gesetz verlangt oder verboten wird. Offensichtlich deshalb mein erster Punkt: die Welt will unsere Anbetung. Die Welt will unsere Anbetung. Wir haben letztes Mal festgehalten, Babylon ist nicht nur eine alte Stadt auf dem Gebiet des heutigen Irak. Babylon ist quer durch die Bibel, schon in Genesis 11, beim Turmbau zu Babel, über die Daniel-Geschichten, bis hinein in die Offenbarung. Ist ein Symbol. Ein Symbol für eine Welt ohne Gott und für die Werte dieser Welt ohne Gott. Weshalb auch die Begebenheit von Daniel 3 bis heute Symbolkraft hat. Im Mittelpunkt von Daniels Leben und im Leben seiner Freunde stehen Gott und sein Wort. Deutlich sichtbar schon zum Beginn ihrer Zeit in Babylon, als man versucht hat, letztes Mal haben wir es miteinander entdeckt, sie umzuerziehen. Neue babylonische Identität sollten sie bekommen, inklusive neuer babylonischer Namen, die in ihren Namen die babylonischen Götter verehren. Und jetzt wieder: Nebukadnezar ersetzt Gott und sein Wort durch sein Bild. Gottes Wort interessiert ihn nicht. Typisch Babylon. Typisch Babylon: an die Stelle Gottes stellt sich der Mensch. Nicht nur damals, vor 2500 Jahren, typisch Babylon, typisch diese Welt: an die Stelle Gottes stellt sich der Mensch. Mit seiner Erschaffung dieses Bildes und seiner Forderung, es anzubeten, macht sich Nebukadnezar selbst zum Maßstab. Und so geht es ja dann weiter. Typisch Babylon: Nebukadnezars Wort und Gebot ziehen Gottes Wort und Gebot ins Lächerliche. Das erste Gebot, 2. Mose 20: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und stattdessen Nebukadnezar: Wer ist der Gott, der euch aus meiner Gewalt erretten könnte? Gottes Wort wird lächerlich gemacht. Typisch Babylon. Typisch Babylon: der Mensch entscheidet, was gut und böse ist. Der Mensch entscheidet, was wahr ist und was Lüge. Kennen wir auch. Offensichtlich, wenn wir Putin erleben, genauso Trump, Kim Jong-un und wie sie alle heißen. Und in unserer Gesellschaft gilt es genauso, Acht zu haben, wenn immer wieder Lügen angetriggert werden um mal zu sehen, kriege ich sie als Wahrheit durch? Die Baustelle liegt ja aber nicht nur bei manchen Machthabern oder auch solchen, die in Deutschland gerne die Macht hätten. Es geht viel banaler und auch alltäglicher. Ich frage mal so, welche Statuen baust du? Welche Statuen bauen wir? Welches Bild sollen andere von uns haben? Ich glaube, Frage, die sich jeder schon von uns gestellt hat und sehr oft stellt, welches Bild sollen andere von uns haben? Wir leben in einer Welt, die danach schreit, sieh mich an, nimm mich wahr, hör mir zu, sieh, was ich geschafft habe und lob mich dafür, wie toll und wie wichtig ich bin. Und das ja nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde, im Reich Gottes, dieser Wunsch. Welches Bild sollen andere von uns haben? Wo produzieren wir Bilder? Und ich lege noch eine Frage dazu. Dienst du Jesus? Oder hast du sogar ihn, Gott, dir zu Diensten gemacht, dass er uns dienen muss? Dienen wir Jesus? Oder kann es nicht sein, dass wir allzu oft schon ihn, uns zu Diensten gemacht haben? Stell dir vor, dass von heute auf morgen rauskäme, Jesus gibt es überhaupt nicht und Gott, alles nur erfunden, gibt es nicht. Die Konsequenzen, was hätten wir alle, die wir jetzt heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern? Plötzlich für einen Haufen von Problemen. Unsere sozialen Kontakte würden wegbrechen. Wir würden morgens nicht mehr in Gottesdienst gehen sonntags. Hauskreise bräuchten wir nicht mehr, weil es ja Jesus nicht gibt. Jugendarbeit, CVJM, bräuchten wir nicht mehr, weil es ja Jesus nicht gibt. Wir hätten, viele von uns, keine Aufgaben mehr in der Gemeinde, Aufgaben, mit denen wir Gutes tun, die uns aber auch wieder Rückmeldung geben, Anerkennung, wo wir Teil eines Teams sind. Und wir Hauptamtlichen, wir hätten ein zusätzliches Problem, wir hätten unseren Job los. Dienen wir Jesus oder haben wir ihn in unseren Situationen als Personen ihn nicht schon lange uns zu Diensten gemacht, weil wir dank ihm eben unseren sozialen Status, unsere Kontakte, unsere Freundschaften, unseren Job, was weiß ich was, alles haben und deshalb von ihm abhängig sind? Dienen wir Jesus oder haben wir ihn uns zu Diensten gemacht, weil wir nur mit ihm dieses Bild abgeben? Sobald die Musik erklingt, sagt mir, wie toll ich bin. Und wenn wir an Martin Luthers Erklärung des ersten Gebotes denken, dann rückt Babylon noch näher. Martin Luther zum ersten Gebot, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Die Welt will unsere Anbetung, unsere Zeit, unser Geld, unser Herz. Und manchmal hilft ein Nein. Eine Herzensentscheidung, wie wir es letzte Woche festgehalten haben. Oder Zitat heute, du sollst wissen, König, du sollst wissen, Welt, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Und die Welt stellt viele Bilder auf, angefangen in der Fülle der Medien. Lauter die ganzen Social-Media-Kanäle, Fülle der Bilder, die transportiert werden. Clips, die uns angeboten werden. Man muss immer wieder, bei allem, was da ja auch gut dran ist, ich will das jetzt nicht grundsätzlich schlecht machen, überhaupt nicht, es gilt ja immer zu entscheiden und das Gute rauszuziehen und trotzdem brauchst du gelegentlich auch hier, nein, König, du sollst wissen, ich schaue mir diese Seiten nicht an. Oder nein, ich gehe jetzt nicht schon wieder ins Internet. Wieder nur Zerstreuung. Klick hier, like da, nein. Bilder. Nein, König, du sollst wissen bei der Berufswahl oder beim Stellenwechsel, die Höhe des Gehalts ist für mich nicht entscheidend. Ich bete euer Geld nicht an. Ich will an dem Platz sein, an dem Gott mich gebrauchen will, mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Und wir können die Liste ergänzen, wo die Welt überall unsere Anbetung sucht. Das Erste, die Welt will Anbetung. Das Zweite, Gott anzubeten und den Göttern die Anbetung zu verweigern, kostet. Gott anzubeten und den Göttern die Anbetung zu verweigern, kostet. Daniel musste für seine Anbetung Gottes in die Löwengrube und die drei Freunde dafür, dass sie das Bild des Königs nicht angebetet haben, in den Ofen. Zitat: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen. Und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Was für ein Statement in dieser Situation. Viele von uns kennen die Geschichte aus dem Kindergarten, Kindergottesdienst schon von Jugendjahren, manche vielleicht auch zum ersten Mal, heute ganz neu. Wenn wir sie hören, wir sitzen hier entspannt in unseren Bankreihen, Sonntagmorgen in einem Land, in dem wir Freiheit genießen, Gottesdienst zu feiern und manches mehr. Aber das war existenziell, es ging um ihr Leben mit diesem Statement. Wir werden deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten. Im sogenannten Dritten Reich war eins für die Gruppe des 20. Juli, also diese Widerstandsgruppe, die dieses Hitler-Attentat dann verübt hat, ein Satz leitend, auf Lateinisch: Etiam si omnes ego non. Wenn auch alle, ich nicht. Wenn auch ganz Deutschland die Hand erhebt und Heil Hitler ruft, ich nicht. Und dafür sind die meisten dieser Gruppe und vieler anderen Gruppen damals gestorben. Die Freunde von Daniel sind dazu auch bereit. Wenn unser Gott, den wir verehren will, kann er uns retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Und dann kommt der Satz, den ich, vielleicht habt ihr ihn wahrgenommen auch, ich finde ihn total beeindruckend. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und so weiter. Der Satz, was für eine Freiheit in diesem Satz steckt. Man kann es nochmal nicht oft genug sagen, was für eine Freiheit in diesem Satz steckt. Natürlich, die stehen kurz davor, in dem Ofen zu landen. Und trotzdem zeichnet dieser Satz sie als weitaus freiere Menschen aus, als alle miteinander, die vor dieser Statue niedergefallen sind. Was für eine Freiheit, die uns diese drei vorleben. Und selbst wenn Gott nicht will, mich bewahren. Und selbst wenn Gott mir nicht Gesundheit schenkt. Und selbst wenn Gott die Situation nicht verändert, wo ich schon so lang drum bete, dass er sie verändert. Ich werde dennoch an Gott festhalten. Und ich werde nicht mit der Welt die Angst anbeten. Ich werde nicht mit der Welt den Kleinglauben groß machen und ich werde nicht mit der Welt den Unglauben anbeten. Ja, es mag sein, dass Gott anders führt, dass er mir nicht Gesundheit schenkt, dass er nicht eingreift, wie ich es erhofft habe. Aber ich werde deshalb doch meinen Gott nicht lassen, der mich hält und der diese weitaus größere Linie zieht als meine Situation heute. Ich bete eure Götter der Angst, des Kleinglaubens, des Unglaubens nicht an. Mein Halt ist im lebendigen Gott, auch wenn er heute anders handelt. Anbetung kostet bis hinein in so ganz praktische Lebens- und Glaubensgeschichten, die jeder von uns kennt. Anbetung kostet, diesen Schritt zu sagen, er hat keine Gesundheit geschenkt. Letzte Woche stand man am Friedhof. Aber ich lasse mir doch meinen Gott nicht nehmen. Wenn die ganze Welt zerbricht, wollte ich mir den auch noch nehmen, der hält und der Geschichte schreibt. Anbetung kostet zum Beispiel solche Sätze. Das Dritte, Jesus hat sich unsere ewige Anbetung alles kosten lassen. Oder Gott geht für dich durchs Feuer. Anbetung kostet, dass wir einmal in der Ewigkeit ihn anbeten. Dafür hat sich Jesus alles kosten lassen. Zitat, haben wir nicht drei Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Ich sehe ja aber vier Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Der vierte sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Ob Jesus selber den dreien hier im Ofen beigestanden hat oder ein Engel, darf offen bleiben. Aber warum nicht Ersteres? Denn genau dazu ist Jesus ja dann auch sichtbar Mensch geworden, um für uns durchs Feuer zu gehen, dass wir unbeschadet hindurchkommen, einmal heim zu ihm in die Ewigkeit. Jesus hat sich, wir sehen es am Kreuz, unsere Anbetung, unseren Glauben, alles kosten lassen, unser Leben. Und deshalb hängt in unseren Kirchen auch ein Kreuz und tragen manche sicher auch heute Morgen Kreuzketten um den Hals. weil das Kreuz für uns eben nicht nur ein römisches Folterinstrument ist, sondern Zeichen der glühenden Liebe Gottes. Das Kreuz für uns als Christen nicht nur ein römisches Folterinstrument, sondern das Zeichen der glühenden Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, schreibt Johannes, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich sehe aber 4 Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Frei, habt ihr das Adjektiv gehört? Ein ganz kleines Wörtlein. Was für ein Adjektiv in diesem Satz. 4 Männer, die frei im Feuer herumlaufen. Frei durch Jesus Christus, der dabei ist. Und ich erlebe auch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, so viel Unfreiheit, Gefangenheit, Angst, Bindung, Süchte, Menschen in sich verkrümmt. Jesus ist da und will Freiheit schenken. Der Glaube an ihn, das Vertrauen auf ihn, er ist da, im Feuer, das jeder von uns auf seine Weise auch kennt. Und das schenkt Freiheit. Freiheit in dieser Welt, Freiheit von dieser Welt auch. Und einmal Freiheit für die Ewigkeit. Und deshalb das 4. und letzte. Glühende Liebe und glühende Anbetung. Sie lassen den Öfen dieser Welt nichts mehr zum Glühen übrig. Glühende Liebe und glühende Anbetung. Sie lassen den Öfen dieser Welt nichts mehr zum Glühen übrig. Ich habe einen Ausspruch gefunden von Watchman Nee. Was bedeutet schon der armselige Glutofen Nebukadnezars für Männer, die ihre Ehrerbietung den immerwährenden Gluten Gottes darbrachten? An ihnen war nichts, was vom Feuer verzehrt werden konnte. Noch einmal, was bedeutet schon der armselige Glutofen Nebukadnezars für Männer, die ihre Ehrerbietung den immerwährenden Gluten Gottes darbrachten? An ihnen war nichts, was vom Feuer verzehrt werden konnte. Fand ich einen spannenden Ausspruch. Will sagen, wer so mit Gott verbunden ist, wer in der Anbetung Gottes, im Bekenntnis, im Gehorsam, im Vertrauen, seine glühende Liebe aufgesogen hat, der glüht schon. Und dann ist da nichts mehr, was die Feuer dieser Welt noch verzehren könnten, weil wir durchdrungen von Gottes Liebe für ihn glühen. Ich habe die Tage ein Buch von Sylvester Kretschmeri gelesen, Breakpoint, leider nur in Englisch erschienen, Mitte des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei gefangen genommen im kommunistischen System und dort inhaftiert. 13 Jahre, davon 7 in Einzelhaft. Gehirnwäsche, Breakpoint. Und er erzählt in diesem Buch, wie er durch Folter- und Gehirnwäschemethoden versucht wurde, umgeprägt zu werden. Was ihn am Leben gehalten hat, war die Gegenwart von Jesus. Oder so erzählt er es, dass er direkt davor Bibel auswendig gelernt hat. Nicht nur einzelne Verse, sondern das Johannesevangelium, Matthäus 1 bis 11, einige Paulusbriefe. Und er sagt, in dieser Gehirnwäsche vor 60 Jahren, das ist noch nicht lang her, und ich will nicht wissen, was die 20.000 ukrainischen Kinder im Moment in Russland erleben, alles nicht weit weg und nicht lang her, was ihn durchgetragen hat, dass er Bibeltexte konnte und sich so jeden Tag mit seiner eigenen Liturgie in Gott festgemacht hat. Ich komme zum Schluss. Genau, manchmal braucht es die Hinweise. Luther spricht von einem glühenden Backofen voller Liebe. Ein anderes Bild als Nebukadnezars Ofen. Und so wünsche ich uns, dass wir seine glühende Liebe genießen und unsere glühende Anbetung die Antwort ist. Jesus, dich beten wir an, dich, die Liebe Gottes in Person. Jesus, danke für deine Treue und wir bitten dich, hilf uns, treu zu sein. Dich wollen wir ehren, dich lieben, dir vertrauen, dir und deinem Wort auch gehorsam folgen, keine Götzen neben dir. Denn du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein.